Domradio. Blick in die Bibel.
Herzlich willkommen zu unserem Domradio-Podcast Blick in die Bibel. In dieser Woche mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, Matthias Drobinski. Guten Tag, Matthias.
Hallo, guten Tag.
Heute am Samstag feiert die katholische Kirche das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Was bedeutet dir denn die Mutter Gottes Maria?
Ja, tatsächlich habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich dem auch anzunähern. Also so in der klassischen Gemeinde waren die Marienfrommen, das waren die Konservativen, das waren die rosenkranzbetenden Mütterchen, mit denen wir so in der Jugendarbeit natürlich nicht so viel zu tun hatten. Wir fanden andere Sachen spannender oder auch religiös bewegender. Das merke ich schon, aber natürlich im Laufe der Zeit und auch über Bibellektüre und auch über die Beschäftigung eigentlich letztlich auch mit der Frage, welche Rolle spielen Frauen in der Bibel, bin ich natürlich auch zu dieser doch auch starken Frau Maria gekommen, der es ja auch heute im Evangelium geht. Also das finde ich dann schon auch faszinierend. Eine Frau, eine junge Frau, die Ja sagt, die eine ganz eigene Stärke entwickelt, die ihr Kind austrägt, großzieht, erlebt, wie es stirbt, ermordet wird. Also so, das ist schon natürlich auch eine beeindruckende, faszinierende Frauengestalt, der ich mich doch auch zunehmend angenähert habe.
Und dieses Fest Mariä Himmelfahrt, in der Bibel ist von einer Himmelfahrt Mariens überhaupt gar nicht die Rede, naja. Kommt gar nicht vor.
Ja, also im 6. Jahrhundert irgendwie, habe ich gelesen, kam diese Vorstellung auf, dass man sagt, Maria hat so sehr Anteil am Erlösungswerk Jesu, dass sie quasi in gleicher Weise in den Himmel aufsteigt wie Jesus auch. Also in diesem Sinne ist es ein, wenn man so will, Volksglaube, der letztlich diese, das finde ich schon interessant, sozusagen die Frau hat auch Anteil an diesem Erlösungswerk und wird in gleicher Weise behandelt wie Jesus. Also das finde ich schon noch einen interessanten Gedanken. Natürlich kommt da auch der Muttergedanke rein, die Mutter, die so viel ausgehalten hat, die fährt in gleicher Weise zum Himmel auf, unversehrten Körpers. Irgendwie wird sie entrückt von den Jüngern. Da gibt es ja auch Apokryphen, Evangelium gibt es da. Ein paar wilde Beschreibungen.
Hat ja so weit geführt, bis aus diesem Volksglauben Dogma geworden ist, nämlich, dass Maria mit ihrem Leib auch in den Himmel aufgenommen.
Das bräuchte ich nicht. Also so, aber der Gedanke, dass sozusagen der vollständigen Aufnahme oder dass das Erlösungswerk, auf das wir alle hoffen können, sozusagen an ihr schon symbolhaft vollendet ist, ja, warum nicht? Also das finde ich schon auch einen nachvollziehbaren Gedanken.
Und Maria ist ja nicht nur in Lourdes ausgewählten Menschen, meistens waren es Kinder erschienen, uns aufgeklärten Menschen scheint das mindestens suspekt. Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe mal eine Geschichte tatsächlich lange recherchiert über Wunder, die natürlich auch mit der Marienerscheinung zu tun haben. Und merke schon, dass es manchmal auch Dinge gibt, die ich nicht erklären kann. Also so halt würde ich immer gehen. Viele dieser Marienerscheinungen sind natürlich auch hinterfragbar. Es kommt, also das hat viel auch mit der Psyche der Menschen zu tun. Das hat, also in einer bestimmten Zeit gab sie besonders häufig. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass Maria in dieser Zeit besonders häufig zur Erde kam, sondern dass Menschen halt häufig diese Vorstellung auch hatten. Maria erscheint uns, sagt uns etwas, kommt nahe, das brauche ich für meinen Glauben, glaube ich nicht unbedingt, aber sehe, dass es auch Menschen gibt, die sich daran auch halten. Ich sehe natürlich auch das Missbräuchliche, wenn ich an Medjugorje denke, auch mit dem Geschäft, das da gemacht wird, auch mit dem Nationalismus, der da manchmal auch drin spielt, auch damit, dass das bis heute eben bewusst nicht als Wunderstätte anerkannt ist. Ich glaube, da sieht man auch, ja, mit solchen Erscheinungen kann da eben auch jede Menge Schindluder getrieben werden.
Und der Rosenkranz ist, das kann eine auch gute Meditation sein.
Ja, also es ist ja ganz interessant, dass, wenn man mal so Hare Krishna, Hare Rama, da finden es alle irgendwie hip und interessant, wobei inzwischen auch nicht mehr, merkt man, aber beim Rosenkranz ist sozusagen diese Form der Wiederholung, das ist ja was ganz anderes, das ist ein Gebet der Versenkung. Ja, da merke ich natürlich, damals, aber so 15-, 16-Jährige fanden wir das natürlich schrecklich. Dann mussten wir in Rosenkranzandachten auch gehen. Mit 16 war meine Stillsitzfähigkeit nicht so, dass ich irgendwie da Rosenkranzgebete, sagen wir mal, ohne mehr zu denken, was soll der Quatsch, gebetet wurden. Das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen. Also heute merke ich ja, dass solche Dinge wie Stille, wie auch sich hinsetzen und versenken, auch in so einer Wiederholung durchaus ihren Wert haben. Also da wäre ich heute sehr viel nicht nur toleranter, sondern würde sagen, es ist einfach auch ein wichtiges Gebet auch der katholischen Kirche und hat da auch unbedingt seinen Platz. Also da sehe ich das heute anders. Vielleicht muss man dann auch manchmal an die Pädagogik der damaligen Zeit auch ein paar Fragen stellen, ob es sinnvoll ist, irgendwie 15-jährige Jungs zu animieren, in Rosenkranzandachten zu gehen. Das, glaube ich, schadet mehr, als es nützt.
Maria besucht Elisabeth und da hören wir jetzt davon im Tagesevangelium von heute.
Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück.
Das ist schon ein bisschen verwunderlich. Maria, die ja wahrscheinlich keine höhere Schulbildung hatte, wird hier ein sehr poetischer Lobpreis Gottes zugeschrieben. Was hat das zu bedeuten?
Ja, das sind ja auch Zitate auch aus der hebräischen Bibel. Also sozusagen Maria ist die Künderin dieses Heils. Es ist eine sehr schöne poetische Stelle tatsächlich, also die ich auch immer wieder gerne höre und lese. Und wer weiß, vielleicht war, es ist natürlich eine Konstruktion, also man sieht natürlich, dass Lukas, es ist also jetzt kein Matthäus-Evangelium, sondern Lukas-Evangelium, dass Lukas das komponiert und auch sehr genau weiß, was er da tut, welche Rolle er Maria da zuspricht, eben die Vollenderin aller dieser Verheißungen, die hebräische Bibel bereithält, und Maria verkündet sie. Manchmal stelle ich mir vor, ja, vielleicht hat diese junge Frau auch tatsächlich schon auch manche dieser Psalmen und dieser Zitate auch im Kopf gehabt. Also vielleicht ist es gar nicht so fern, natürlich literarisch überhöht. Vielleicht ist es auch einfach nur viel zu schön, um falsch zu sein, sich das vorzustellen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es so. Aber ich nehme das tatsächlich auch gerne als so ein Stück, ja, auch wirklich sehr lebendiger Poesie, also angefangen davon, dass das Kind im Leib hüpft, also so eine sehr, sehr körperliche, zärtliche Begegnung dieser beiden Frauen, die die ihre unglaubliche Nähe zueinander haben und die dann diesen wahnsinnig positiven, glücklichen, auch beglückenden Gesang letztlich singen. Also ich kann mir das auch richtig als Gesang vorstellen.
Also eine sehr poetische Stelle, klingt ja auch, du sagtest es selbst, sehr poetisch wie ein Gedicht. Überhaupt Gebet und Gedicht haben ja ohnehin viel gemeinsam, oder?
Ja, also ich glaube, dass in der Bibel, im Evangelium viel Poesie steckt, manchmal auch in der Poesie viel Religion, mehr manchmal als Schriftsteller denken, auch das gibt es, aber viele auch durchaus auch eine religiöse Ader haben. Also so, das finde ich schon immer wieder interessant. Es gibt ja auch ganz viel in der Literaturwissenschaft inzwischen, also lange war das verpönt, sowas überhaupt zu denken. Karl Josef Kuschel, der Theologe, ist da sehr verdienstvoll, der ganz viel auch gezeigt hat, wie viel Religion auch immer in Literatur steckt und andersrum, wie viel literarische Qualität auch in der Bibel steckt, also wie viel Erzählungen und so. Ich habe jetzt neulich Josef und seine Brüder nochmal neu gelesen, das habe ich als Student, habe ich darüber Prüfung machen müssen, also ganz schön geschwitzt. Und auch nochmal diese poetische Kraft dieser Geschichten zu sehen, ist schon grandios.
Und immer wieder gern zitiert Bertolt Brecht, der auf die Frage, welches Buch ihm am meisten bedeutet, sagte, Sie werden lachen, die Bibel.
Ja.
Trotzdem, so richtig stimmig ist dieser Lobgesang nicht, denn die Mächtigen werden ja nicht vom Thron gestürzt, Putin oder Trump, und die Reichen gehen auch nicht leer aus. Schön wär's, aber was mache ich mit diesen Verheißungen?
Ja, es sind halt Verheißungen. Also es ist ja letztlich, heißt dieses Gedicht irgendwie, die Ewigkeit hat schon angefangen. Also sozusagen das, was wir hören schon ein bisschen von dieser Paradiesmusik, können wir schon hören. Eben auch in diesen beiden Frauen, die da zueinander finden, die sich um ihre Schwangerschaft kümmern, ist ein bisschen von dem zu ahnen, was geschehen wird. Also es ist ja eine Verheißung, es ist eben keine Realität. Die Realität ist ganz anders, auch die Realität dieser beiden Frauen war anders, auch unsere Realität ist anders, aber es ist die Ankündigung, das ist nicht das letzte Wort, das wird nicht so bleiben, sondern das ist unsere Hoffnung, es wird genau das passieren, dass die voll Hochmut zerstreut werden, dass die Mächtigen demütig werden müssen, dass die Niedrigen zu ihrem Platz kommen, also das ist praktisch ein neuer Himmel und eine neue Erde, wie es in der Offenbarung am Ende heißt, auch uns verheißen ist. Also sozusagen das, was wir als Elend hier sehen, was wir auch als Journalisten beschreiben müssen und auch kritisieren müssen, ist nicht das letzte Wort.
Wie ist das heute an Maria Himmelfahrt? Denkst du da besonders, bedeutet dir das irgendwas?
Das Fest, also ich denke, also tatsächlich finde ich dieses Evangelium, das lässt mich schon so beschwingt durch den Tag gehen. Das merke ich schon. Der Tag selber hatte für mich als jemand, der lange in Bayern gelebt hat, natürlich immer die Bedeutung auch des freien Tages. Als Journalist sogar war es so in der Tageszeitung, dass wir den Tag davor auch frei hatten, weil eben am Tag selber erschien keine Zeitung. Und dieser Vorfeiertag, das war der schönste Feiertag, weil den hatte niemand sonst. Und wir konnten irgendwie alles machen, an den See gehen, wo die anderen noch nicht waren. Und aber auch der Wert solcher kollektiver Feiertage, der ist mir auch so an Maria Himmelfahrt so bewusst geworden, weil es ist ja eigentlich ein Fest, das, sagen wir mal, auch in Bayern jetzt nicht mehr im Volk verankert ist. Also auch die Bayern sitzen nicht da und denken an Maria, die leiblich in den Himmel aufgenommen wurde, sondern freuen sich über einen freien Tag. Aber sowas wie, wie es in der Weimarer Reichsverfassung heißt, ein Tag der seelischen Erhebung, das finde ich schon auch ein weisen Satz und auch etwas, was wir nicht einfach so mit kleiner Münze irgendwie an die Ökonomie verkaufen sollten.
Und ist ganz wunderbar. Ich war mal in den Bergen, da wird die Tradition der Kräuterweihe, die auch an Maria Himmelfahrt stattfindet, noch zelebriert. Ich war da auf einem Berggottesdienst, da geht einem das Herz aus. Also wenn man das in der Nähe hat, das lohnt sich allemal mitzuerleben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch ein Volksbrauch, ein Volkstum, das auch was einfach was sehr Stimmiges hat, was auch so in vielfacher Hinsicht, sei es mit Versöhnung mit der Natur, sei es tatsächlich Kräuter heilen und da steckt doch auch der liebe Gott immer ein bisschen mit in der Heilung. Also so, da steckt schon vieles, vieles drin, was ich auch schätze, also was ich auch wirklich finde, das ist jetzt nicht intellektuell groß, überhöht und mein Beruf besteht darin, viele schlaue Aufsätze zu lesen und was ich was und dann zu sagen, ja, es gibt aber auch eine Volksfrömmigkeit, die einfach ihren Sitz, ihren Platz hat, auch in diesem Handeln. Das finde ich auch sehr schön.
Vielen Dank, Matthias Drobinski. Das war eine spannende Woche mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum. Wie ist es dir ergangen, nochmal so intensiv auch jeden Tag über das Tagesevangelium nachzudenken?
Ich fand das ganz schön, weil ich tatsächlich das sonst nicht so mache. Also, ich bin jetzt niemand, der täglich in der Bibel liest. Also, ich habe schon viel drin gelesen und kenne sie auch ganz gut, auch über Studium natürlich. Aber dann nochmal tatsächlich sich so jeden Tag auch von so einer Bibelstelle, sage ich jetzt mal, überraschen zu lassen, fand ich schon ganz schön.
Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und dass du uns die Zeit geschenkt hast. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit.
Ja,
Vielen
und danke
Dank.
für die Einladung. Ja, vielen Dank.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.